Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Massimo Agostinis.
Vor zwei Wochen erhielt das praktisch bankrotte Griechenland 130 Milliarden Euro an Garantien von der sogenannten Troika, also der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Quasi als Belohnung für die Rosskur, der sich das Land nach Jahrzehnten des Nichtstuns unterziehen muss. Griechenland im März 2012. Vor dem Parlamentsgebäude beim Syntagma-Platz, international berühmt geworden für die wüsten Straßenschlachten zwischen Polizisten und ein paar Dutzend gewaltbereiter Demonstranten, stehen sich die Losverkäufer die Beine in den Bauch an diesem kalten Märzmorgen. 2,5 Millionen Euro wären zu gewinnen, doch niemanden interessiert das. Die Griechen haben kein Geld, nicht mal für ein Los.
I am not optimistic for a dramatic change in the near future.
Das vernichtende Urteil eines jungen Politologen. Griechenland schafft es nicht.
Das Gemeine ist, dass genau die Menschen, die früher nicht profitiert haben, genau diese Menschen sind auch am ärmsten dran jetzt. Ja.
Ein Staatsangestellter mit 3 internationalen Uni-Abschlüssen, dessen Lohn um 30% gekürzt wurde. Abends geht er Essen verteilen an die wachsende Zahl Armer in Athen. Der Kommentar eines Chefökonomen einer großen Bank zur Behauptung, Griechenland ginge es besser ohne den Euro.
This is nonsense. This is stupid analysis.
Was für ein Unsinn, das muss die Analyse eines Dummkopfs sein. Und dann all die, die das Ganze ausbaden müssen.
Ça fait à peu près 3 ans à peu près qu'on a complètement arrêté de travailler avec le secteur public parce qu'on n'arrive plus à être payé.
Ich liefere dem Staat nichts mehr, der bezahlt nie, sagt ein Jungunternehmer, der in Frankreich studiert hat und nicht mehr weiß, wie er seine Angestellten entlöhnen soll. Und dann er, Dimitri. Ich bin privilegiert, ich habe einen Schlafsack, sagt er. Dimitri ist obdachlos geworden. Griechenland im März 2012. Neo-Astegos heißen sie, die neuen Obdachlosen, also jene, die zuerst ihre Arbeit, dann die Wohnung verloren haben. Immer zahlreicher bevölkern sie das Zentrum von Athen. Es sollen laut vorsichtigen Schätzungen etwa 20.000 sein. Dimitri wohnt gleich neben meinem Hotel, ich im 6. Stock, eher am Abgang zur U-Bahn-Station Monastiraki. Die Kälte nachts ist unerträglich, aber ich kann derzeit nicht anders, als hier draußen zu schlafen. Ich war Tänzer, sogar in Deutschland trat ich auf. Doch wegen der Krise erhielt ich immer weniger Engagements. Trotz allen Sparens musste ich schließlich meine Wohnung aufgeben. Jetzt bin ich hier. Dimitri ist privilegiert, wie er sagt. Nicht nur, weil er einen Schlafsack hat und weil er 2x in der Woche duschen kann. Er hat sich auch einen gedeckten Platz ergattern können. Nicht unwichtig, gerade in diesen ersten Märztagen, an denen es kalt und nass ist. Ich habe eine Freundin, mit der kann ich alles teilen. Für euch klingt das vielleicht nach nichts, für einen Obdachlosen ist das aber eine große Sache. Die bald 3 Jahre auf der Straße haben an Dimitris Gesundheit genagt. Die ständigen Erkältungen haben seine Stimmbänder ruiniert und nicht der Alkohol, wie er sagt, während er seinen Schlafsack fein säuberlich zusammenlegt. Man glaubt es ihm, er bleibt trotz allem eine gepflegte Erscheinung. Kostas ist Sozialarbeiter in der größten Suppenküche Athens, gleich beim Omonio-Platz. 2500 Essen gibt die Küche jeden Tag aus. Vor 8 Monaten waren es noch 1500 Portionen. Am Morgen, wenn die Küche noch geschlossen ist, macht Kostas seine Tour bei den Obdachlosen im Stadtzentrum. Er ist fast der einzige Gassenarbeiter im Stadtzentrum und kümmert sich um 300 Neo-Astegos.
Όχι, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές.
Nein, noch nie hat die Athener Suppenküche so viel Essen verteilt, noch nie hat es so viele Obdachlose gegeben. Jemand hat vor kurzem ausgerechnet, dass wegen der Krise jeden Tag knapp 1500 Griechinnen und Griechen entlassen werden. Stellen Sie sich das vor, 1500 Menschen jeden Tag. Es stellt sich die Frage, wie viele von ihnen später obdachlos werden und in unseren Suppenküchen landen. In einer Bäckerei in der Nähe des Omonio-Platzes, rund 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Einst war das eine gute Gegend, heute nicht mehr. Der Niedergang begann allerdings schon vor der Krise, weil die betuchten Athener dem Chaos entweichen wollten und ihre noblen Quartiere im Norden zu richten begannen. Panayiotis Janoblus, der Bäckermeister, steht hinter dem Tresen und verkauft seine Ware. Noch eine Stunde, dann schließt er. Wenn ich zumache, kommt eine Organisation. Da gebe ich jeden Abend ca. 50 Brote, Sandwiches, Teigtaschen und anderes mit. Gratis natürlich. Panayiotis gehört zu einem Netzwerk von Bäckereien, die der Organisation Borume jeden Abend die unverkauften Waren überlässt. Aleximitis ist einer der freiwilligen Mitarbeiter von Borume. Tagsüber arbeitet er als Staatsangestellter, abends als Freiwilliger für Borume. Das Projekt Borume hat eine Privatfrau aufgezogen, vor 8 Monaten, ganz klein. Borume heißt, wir können.
Ganz klein, ja, mit ganz einfachen Bäckerei, einer Bekannten von Xenia Papastavrou, der Gründerin, in einer der schlechteren Gegenden von Athen, einer der ärmeren Gegenden, wo der Besitzer der Bäckerei einfach sagte, Xenia, ich schmeiße jeden Tag 30 Kilo Brot weg, können wir nicht etwas dagegen machen? Und so kam sie drauf.
Borume sammelt das Essen nicht ein, die Organisation bringt nur zusammen. Jene, die es nötig haben und jene, die etwas abzugeben haben, per Internet.
Wir haben beobachtet, dass es diese Kommunikationslücke gab zwischen den Menschen, die Essen zubereiten und verkaufen. Und dann manchmal, dass sie es nicht verkaufen. Und den Menschen, die das Essen brauchen, wie Institutionen oder Suppenküchen von der Kirche und so weiter. Was wir machen ist, wir bringen diese Leute zusammen und wir sehen zu, dass das Essen, das übrig bleibt, an Institutionen geht, die möglicherweise sehr nah, also in derselben Nachbarschaft ist.
Wie viele Griechen zu wenig zu essen haben oder immer wieder unter Hunger leiden, weiß niemand so genau. Die einzige, die eine Schätzung wagt, ist die griechisch-orthodoxe Kirche. Aleximitis.
Es gibt einige Zahlen von der Kirche, die die meisten Suppenküchen betreibt in Griechenland, ungefähr 150. Sie meinen, dass mittlerweile im Zentrum von Athen jeder 11. Bewohner vom Zentrum von Athen bedürftig ist, also Essen braucht. Nicht jeden Tag, aber öfters mittlerweile.
Auch Bäcker Janoblus stellt die um sich greifende Armut fest, ganz direkt in seinem Laden.
Nein, υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν και ιδίως και με τους μαθητές από τα φροντιστήρια.
In der Umgebung hat es zahlreiche Nachhilfeschulen. Immer häufiger bitten mich die Schülerinnen und Schüler, ihnen Brot, Sandwiches oder Pasteten zur Hälfte des Preises zu verkaufen. Häufig mache ich es, weil ich weiß, dass die Eltern sich das Geld für den Unterricht vom Mund absparen. Borume sammelte vor 8 Monaten täglich etwa 50 Portionen an Essen ein. Heute sind es bis zu 1500. Zeichen der großen Solidarität, aber auch des wachsenden Bedarfs, da sich viele Athener nicht mehr regelmäßig ernähren können. In diesen Tagen hat die Stadtverwaltung von Athen begonnen, in 11 Schulen Pausenbrote abzugeben. Grund, immer häufiger kippen Schülerinnen und Schüler ohnmächtig von ihren Stühlen, weil sie unterernährt sind. Die Lehrergewerkschaft schätzt die Zahl der von Unterernährung betroffenen Kinder in den sozial schwachen Quartieren auf gegen 10%, Tendenz steigend. In Anbetracht all dieser Zahlen und der Verelendung der sozial Schwächsten ist die Wut von Sozialarbeiter Kostas nachvollziehbar. Die Regierung und die Stadtverwaltung von Athen sind nur noch mit dem Umsetzen der EU-Sparmaßnahmen beschäftigt. Die soziale Realität blenden sie aus. Wenn die EU ihre Politik nicht ändert, dann landen immer mehr Leute auf der Straße. Ich befürchte, wir Griechen werden immer häufiger, wie im Zweiten Weltkrieg, Schlange stehen, um etwas Essen zu kriegen. Wie ist es möglich, dass ein südeuropäisches Land so tief absinkt wie Griechenland? Wie kommt es, dass eine ganze Nation sich während 30 Jahren einfach verschuldet, bis die ganze Sache zusammenbrechen muss? In der Vassili-Sophia-Straße, eine Art Rennbahn, 4- bis 6-spurig. Sie führt vom Parlament in die Außenstadt, vorbei an Prachtsvillen aus der Jahrhundertwende. Viele Privatmuseen, gesponsert von reichen Griechen, Niarchos, Onassis und anderen, säumen die Straße, aber auch Botschaften. Hier liegt der einzig politisch unabhängige Think Tank Griechenlands namens ELIAMEP, das Kürzel für Hellenische Stiftung für europäische und internationale Politik. George Tsogopoulos ist der junge Politologe, der mich hier empfängt. Ausgebildet in Deutschland und Großbritannien, analysiert er für den Think Tank die Geschichte des Landes und die aktuelle Politik. Nach dem Abgang des Militärregimes Anfang der 70er Jahre habe der neue zivile Regierungschef Konstantinos Karamanlis eine ähnliche Politik wie Benito Mussolini während des Zweiten Weltkrieges in Italien verfolgt. Er habe versucht, das rückständige Land mittels großer staatlicher Infrastrukturprojekte voranzubringen, sagt Tsogopoulos.
The fact is that after the fall of the dictatorship in 74, the then prime minister.
Er ließ Autobahnen bauen, Elektrizitätswerke, Häfen und so weiter. Diese Politik war relativ erfolgreich. Der Staat verschuldete sich zwar schon damals, allerdings nur leicht. Denn die umfangreichen Investitionen in wirtschaftlich sinnvolle Projekte kurbelten auch den Privatsektor an. Das führte zu mehr Steuereinnahmen, wodurch die Mehrausgaben für die Projekte zumindest teilweise finanziert werden konnten.
Doch Karamanlis hat offenbar die italienische Infrastrukturgeschichte nicht bis zum Schluss studiert, denn sonst hätte er feststellen müssen, dass diese gigantischen Projekte Heerscharen von Profiteuren anziehen, die nach Projektabschluss nicht wieder abziehen, sondern noch mehr Appetit haben. Wie in Italien wurde auch der griechische Bausektor die treibende Kraft mit allen negativen Erscheinungen, Schwarzarbeit, Lohndumping, Spekulation und, weit verbreitet, die illegale Brandrodung, um so an günstiges Bauland zu kommen. Wegen dieser Missstände und um zu verhindern, dass jemals wieder die Generäle die Macht an sich reißen, bildeten sich in Griechenland eine starke Linke und vor allem kämpferische Gewerkschaften. George Tsogopoulos.
The problem started at the beginning of the 80s.
Die Probleme begannen in den 80er Jahren. Die Gewerkschaften arbeiteten bei den Wahlen einmal mit der bürgerlich-konservativen Neuen Demokratie zusammen, ein andermal mit der sozialistischen PASOK. Dabei ging es kaum je um Ideologie. Die Gewerkschaften waren derart stark geworden, dass sie den Parteien Hunderttausende von sicheren Stimmen bei den Wahlen versprechen konnten und im Gegenzug allerlei Rechte und Privilegien erhielten. Sie wurden so zu einer Art Wählermaschine für die Parteien, die gerne Gebrauch davon machten, ganz egal, ob sie rechts oder links standen.
Griechische Gewerkschaften gehören vermutlich zu den maßlosesten in Europa. Während Jahrzehnten verlangten sie Lohnerhöhungen, und zwar häufig viel zu hohe, die weit über dem Produktivitätswachstum der Wirtschaft lagen. Und sie erhielten sie auch. Die Gewerkschaften forderten Tausende von Arbeitsplätzen für ihre Mitglieder im Staatsdienst und erhielten diese. Die Parteien waren stets zu Diensten und erfanden Arbeitsplätze. Hauptsache, sie erhielten von den Gewerkschaften die gewünschten Wählerstimmen. Und die Griechen machten bei diesem verheerenden Spiel mit. Ein jeder hatte einen Sohn, Cousin oder Onkel in der Familie, der eine Arbeit suchte, weshalb sich also nicht den Gewerkschaften andienen. In diesem Geflecht von Gefälligkeiten und Deals zwischen den Parteien, Linken wie Rechten und den Gewerkschaften, blieb so manche unternehmerische Initiative auf der Strecke. Nichts demonstriert dies krasser als die einstige griechische Autoindustrie. Auf Basis eines Döschwo entwickelten beispielsweise zwei Brüder einen preiswerten Geländewagen, eine Art Jeep für die Armen namens Pony. Er bestand zu 67% aus in Griechenland gefertigten Teilen. Das Fahrzeug wurde gar ein Exportschlager. Doch dann änderte die Politik in den 80er Jahren das Straßenverkehrsgesetz, und der Pony durfte nicht mehr auf griechischen Straßen verkehren. Ein paar tausend Arbeitsplätze gingen auf einen Schlag verloren. Es heißt, Die beiden Brüder hätten nicht genügend Gewerkschafter eingestellt. Mit ihrem langen Arm in die Politik hätten sie dann dafür gesorgt, dass der Pony verboten wurde. Ähnliches erlebten Nissan und Toyota. Die Gewerkschaften hätten die Werke förmlich zu Tode gestreikt, weil das japanische Management überrissene Forderungen der Arbeitnehmervertreter abgelehnt habe, schreibt ein ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär verbittert in einem Büchlein. Griechenland galt trotz allem zeitweise als Wirtschaftswunder, auch nach Einführung des Euro im Jahre 2002. George Tsogopoulos.
Over the year, this growth model changed, and what we preferred to do was to import goods.
Griechenland setzte ab Anfang der 80er Jahre immer mehr auf Importe und es vernachlässigte seine Exportindustrie. Die Politik zog vor, Waren zu importieren, statt unsere eigenen zu konsumieren oder zu exportieren.
Instead of producing our own ones.
Auf dem Höhepunkt dieser Politik, kurz vor Ausbruch der Krise, stammte 90% des griechischen Bruttoinlandprodukts aus dem Importgeschäft. Selbst Unternehmer mit exportfähigen Produkten hatten aufgegeben und widmeten sich stattdessen dem Import. Das war weniger anstrengend und häufig lukrativer, als auf dem globalisierten Markt zu kämpfen. Die griechische Politik setzte auch aus populistischen Gründen immer mehr auf Importe. Die Produkte aus dem Ausland gefielen den Konsumenten, also den Wählern. Aber die Regierungen hätten dieses Pump-Wirtschaftssystem nie alleine aufbauen können, wenn es nicht auch von außen finanziert worden wäre. Griechische, französische und deutsche Banken versorgten Athen jahrzehntelang großzügig mit Krediten und halfen so mit, die griechische Pumpwirtschaft aufzubauen. Platon Monokrousos ist Chefökonom bei der Eurobank, dem zweitgrößten Geldhaus Griechenlands. Er gibt sich erstaunlich selbstkritisch.
It was an inability, if you like, of markets to function as a monetary mechanism and disciplinary mechanism in the initial years of the euro area. This was a market failure.
Die internationalen Finanzmärkte hätten ihre Aufgabe als Wächter nicht wahrgenommen. Sie hätten Griechenland einfach Geld gegeben, ohne Sicherheiten. Das sei echtes Marktversagen gewesen, sagt Monokrousos. Solange die Zinsen tief waren und Griechenland zumindest diese bezahlen konnte, kümmerte sich niemand um die Frage, wie das Land die mehreren hundert Milliarden Euro an Krediten je zurückbezahlen soll.
In my view, there was a perception of an implicit German guarantee, bailout guarantee, if you like.
Alle Marktteilnehmer gingen davon aus, dass Deutschland als stärkste Wirtschaft im Euroland schon dafür sorgen werde, dass keines der hochverschuldeten Länder unter der Finanzlast zusammenbricht. Dass Deutschland also quasi als Retter in jedem Fall auftritt, obwohl dies in den EU-Verträgen explizit ausgeschlossen ist.
So kam es auch. Deutschland trägt in der Schuldenkrise die Hauptlast, um den Euro vor dem Untergang zu retten. Zumindest ist dies die gängige Meinung. Aber stimmt das so? Ist Berlin tatsächlich so altruistisch, wie es vorgibt? Der deutsche Volkswirtschafter Gustav Horn vom angesehenen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung zeichnet gegenüber der ARD ein differenzierteres Bild.
Wir haben berechnet, dass als Folge der Griechenland-Krise der Euro stark abgewertet hat. Und als Folge dieser Abwertung sind die deutschen Exporte um 50 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 2% vom BIP, also ein nennenswerter Betrag. Und das führt natürlich auch zu entsprechend höheren Steuereinnahmen.
Mit anderen Worten, die Euro-Krise, hervorgerufen durch das schlechte Wirtschaften der Südeuropäer, ist mitverantwortlich für den derzeitigen Boom der deutschen Wirtschaft. Zum einen, weil sich der Kurs des Euro abgeschwächt hat und deutsche Exporte so billiger geworden sind. Aber auch, weil sich die Südeuropäer bis vor 3 Jahren mit den billigen Bankkrediten, unter denen sie heute leiden, deutsche Konsumgüter wie Mercedes und Porsches gekauft haben, Griechenland zusätzlich noch deutsche und französische Waffen. Paris und Berlin haben alles daran gesetzt, dass Athen trotz Klammerkassen die Rüstungsaufträge nicht storniert. Deutschland profitiert nicht nur bei den Exporten von der Euro-Krise. Volker Hellmeier, Chefanalytiker bei der Bremer Landesbank.
Wir haben eine sehr solide Konjunktur, wir haben eine sehr solide Staatsfinanzenlage und von daher flüchtet das Geld förmlich nach Deutschland aufgrund der Schwäche der anderen. Und dieser Zinsvorteil liegt bei konservativster Berechnung bei 45 Milliarden Euro. Wenn man das etwas sportlicher betreibt, kommen wir auf Größenordnung Richtung 65 Milliarden Euro. Und er resultiert daraus, dass das Zinsniveau, das der deutsche Steuerzahler zu entrichten hat, historisch niedrig ist.
Weil also Italien, Spanien, Portugal und Griechenland als wenig vertrauenserweckend gelten, gehen die Käufer von Staatsschulden lieber in sichere deutsche Papiere. Wegen der hohen Nachfrage muss Deutschland den Käufern nur sehr niedrige Zinsen bieten, was das Budget des Landes um jährlich 45 bis 65 Milliarden Euro entlastet. Man kann sagen, alle haben von der Situation profitiert. Die südeuropäischen Regierungen, ganz besonders die griechische, die ihr absurdes System der Pumpwirtschaft in Schwung halten konnte. Die europäischen Banken, die lange Zeit gutes Geld verdienten, indem sie den Südeuropäern beinahe grenzenlos Geld ausliehen. Die nordeuropäischen Länder, allen voran Deutschland, die von der starken südeuropäischen Nachfrage nach ihren Produkten profitierten. Selbst die EU, aber auch die Europäische Zentralbank haben dem Treiben an ihrer Südflanke tatenlos zugesehen. Platon Monokrousos, Chefanalytiker der griechischen Eurobank.
Now, those imbalances were treated with a kind of benign neglect attitude by euro area authorities.
Man hat zwar in Brüssel und Frankfurt registriert, dass es ein immer größeres Ungleichgewicht gibt zwischen den Nord- und Südeuropäern. Aber da die Eurozone als Gesamtes eine ausgeglichene Bilanz von Importen und Exporten aufwies, schenkte man dem Ungleichgewicht in Griechenland und den anderen südeuropäischen Ländern keine Aufmerksamkeit. Man fand es sogar gut, dass die weniger entwickelten Länder, also die im Süden, viel mehr Kapital anzogen als die stärkeren Nordeuropäer und beachtete nicht, wie sehr Griechenland aus dem Tritt geraten war.
Vor allem deutsche Ökonomen empfehlen Griechenland nun, aus dem Euro auszutreten. Mit einer neuen, viel billigeren Währung werde es auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger. So könne es seine Exportwirtschaft wieder aufbauen, sagen sie. Platon Monokrousos hat einiges zu diesem Thema geschrieben und er gerät förmlich in Rage, wenn man ihm dieses Szenario vorschlägt.
This is nonsense. This is stupid analysis.
Das sei Unsinn, die Analyse eines Dummkopfs, sagt Monokrousos. Diese Ökonomen nehmen häufig das Beispiel Argentinien. Auch dieses war vor rund 10 Jahren bankrott und konnte sich zwar tatsächlich mit der Abwertung seiner Währung aus dem Sumpf ziehen. Doch der Fall Argentinien sei ungeeignet, um als leuchtendes Beispiel für Griechenland herangezogen zu werden.
In Argentina, for instance, estimates are that the domestic currency is overvalued by...
Man schätzte damals, dass der argentinische Peso gegenüber dem Dollar um 20% überbewertet sei. Heute heißt es, der Euro sei für Griechenland ebenfalls rund 20% zu teuer. Als Argentinien die Dollarbindung aufhob, schoss der Dollar aber um 300% in die Höhe. Diesen Schock überlebten viele argentinische Banken nicht, weil sie ihre Schulden in Dollar nicht mehr zahlen konnten. Hausbesitzer waren ruiniert, weil ihre Hypotheken in Dollar berechnet waren. All das könnte auch Griechenland passieren und es müsste dann mit wenig orthodoxen Maßnahmen reagieren, wie zum Beispiel einem Verbot von Kapitalexporten.
Für Monokrousos ist das Beispiel Argentinien aus diesen Gründen kein Vorbild. Er weist auch auf Unterschiede zu Argentinien hin. Das südamerikanische Land habe nach dem anfänglichen Schock im Exportbereich tatsächlich beachtliche Erfolge aufweisen können, dank der Abwertung seiner Währung. Aber Argentinien habe über exportfähige Waren verfügt, vor allem industrielle Agrarprodukte. Griechenland indes habe praktisch nichts zu bieten. Wie also, so seine Frage, solle es auf die Beine kommen, wenn man es aus dem Euro werfe, die Schulden aber weiterhin im Gegenwert zum Euro zurückbezahlt werden müssen? Nicht alle in Deutschland glauben, dass Griechenland mit hartem Sparen aus der Schuldenspirale herauskommt. Nochmals Volker Hellmeier, Chefanalytiker bei der Bremer Landesbank.
Der Marshallplan für Griechenland ist in meinen Augen zwingend geboten. Wir können es uns auch leisten, insbesondere weil Deutschland eben bisher der größte Profiteur war.
Das heißt, Griechenland solle nicht nur ein Sparprogramm verpasst werden, das die ohnehin schon schwache Wirtschaft abwürgt. Griechenland braucht wie Deutschland oder Italien nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wachstumsplan. Die bisherige Politik der Troika, bestehend aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU, sieht aber, stark vereinfacht, so aus. Man erlässt dem Land ein paar Dutzend Milliarden Schulden, will ihm aber keine 100 Millionen Euro geben, damit es seine Wirtschaft aufbaut und so den Rest der Schulden abzahlen kann. Die griechische Politik hat dem Land den Schlamassel eingebrockt, mit Unterstützung der Banken und internationaler Institutionen, die alle weggeschaut haben. Auslöffeln müssen die Suppe andere. Im Land verarmen ganze Bevölkerungsschichten, weil der Staat die Notbremse zieht und kein Geld mehr ausgibt, Löhne und Renten kürzt, den ohnehin schon schwachen Sozialstaat ausdünnt. Das kriegen nicht nur die Sozialschwachen zu spüren. Philippos Yannakopoulos, 28-jährig, Jungunternehmer. Er handelt mit ökologischen Fenstern, die dank einer Hightech-Schicht weniger Hitze in die Gebäude lassen.
Ça fait à peu près 3 ans à peu près qu'on a complètement arrêté de travailler avec le secteur public parce qu'on n'arrive plus à être payé.
Seit 3 Jahren liefere er dem Staat oder staatlichen Unternehmen keine Fenster mehr, da diese nie bezahlten. Jetzt handle er nur noch mit privaten. Zuerst habe das prima funktioniert, doch jetzt nicht mehr.
C'est les privés qui eux travaillent encore avec le public.
Unsere privaten Kunden, die noch mit dem Staat arbeiten, haben zusehends Mühe, unsere Rechnungen zu bezahlen, da auch sie vom Staat für ihre Leistungen nicht mehr bezahlt werden.
Et qui forcément n'arrive plus à nous payer.
Jungunternehmer Yannakopoulos muss nun aus dem Firmenvermögen die Löhne vorschießen. Ende März ist die Kasse leer. Dann muss er beginnen, Mitarbeiter zu entlassen. Yannakopoulos ist nicht der einzige griechische Unternehmer in dieser Situation. Mit ganz anderen Problemen kämpft Christos Yordamlis im fernen Alexandroupolis an der griechisch-türkischen Grenze. Seine Firma entwickelt Hightech-Computerteile, zum Beispiel für das CERN in Genf. Westeuropäischen Museen liefert er spezielle Computerteile, die den Besuchern zusätzliche Informationen auf ihr Nattel laden, je nachdem, wo sie sich gerade im Museum befinden. Das Geschäft lief gut, doch dann sprangen die Kunden ab. Christos Yordamlis kann es heute noch nicht fassen. Vor 3 Jahren zeichnete uns das CERN mit einem Preis für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit aus. Doch seit 2 Jahren haben sich fast alle Museen zurückgezogen, vor allem die deutschen. Nicht, weil unsere Produkte schlecht sind. Nein, man fragt sich einfach, ob man uns vertrauen könne, weil wir Griechen sind.
Okay, you are coming from Greece, how we can rely on you.
Um das Überleben seiner Firma mit 42 Angestellten zu sichern, hat Yordamlis in den USA und in Katar kleine Niederlassungen gegründet. Dort, sagt er, zutiefst verletzt, interessiere es nicht, dass er aus einem Pleiteland komme. Dort interessiere nur sein Produkt. Und dann sind da die vielen tausend einfachen Griechinnen und Griechen, die irgendwie versuchen, über die Runde zu kommen. Zum Beispiel der 25-jährige Vassilis Stefas. Ich bin von Athen auf die kleine Insel Kea zurückgekehrt, für einen Neuanfang. In Athen arbeitete ich als Elektriker, fand aber kaum mehr Aufträge. Jetzt bin ich mit meinem Vater nach Kea zurückgekehrt, da wir hier noch etwas Land haben. Ich versuche, mit der Zucht von Geißen und der Produktion von Fleisch und Käse über die Runde zu kommen.
Αλλά δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε αυτό το είδος.
Vassilis hat erspart es für ein Jahr. Falls sein Projekt nicht abhebt, weiß er nicht, wie es weitergeht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.